Scheinbar habt ihr das mitbekommen, was da letzte Woche da jetzt in Norwegen ist abgegangen. Ihr wisst ja, der Nils und ich, wir sind auf Norwegen in unser Ferienhaus und das Ziel war gewesen, da ein bisschen zu renovieren, den Boden schleifen, lackieren, neue Küche einzubauen, Solaranlage einzubauen, Gasanlage einbauen und so weiter. Und dann am Mittwoch ist der Mensch gekommen, der die Böden geschliffen hat und der hat das wunderbar gemacht und der hat auch die Böden lackiert und mit einem Speziallack, der am nächsten Morgen hat es unterbrochen sein. Wenn alles gegangen wäre nach Plan. Und dann haben wir nochmal müssen auf Oslo, weil etwas nicht geklappt hat, und etwas geholt. Das ist eine vierstündige Fahrt. Mit unserem Auto wäre es wahrscheinlich eine dreieinhalbstündige Fahrt gewesen, aber mit dem, was man hatte, dann ist der Ruf nur etwa 80 gefahren. Nein, nur etwa 60, 50, 40 gefahren. Und wir sind dann am nächsten Tag, um die Mittagszeit herum, sind wir zurückgekommen und haben gemerkt, dass in der Zeit, wahrscheinlich irgendwann in der Laufe der Nacht, ist der Strom, die Sicherung rausgefallen. Bei den Nachbarn, weil wir haben ja keinen Strom dort in diesem Ferienhaus. Und der Heizofen und der Ventilator haben nicht funktioniert. Und ich möchte sagen, wir hatten 40 cm Schnee gehabt. Es war kalt dort. Wir haben alles Material mit dem Motorschlitten transportiert. Das ist noch, auch noch so. Aber das ist gleich, kann ich euch nachher erzählen. Auf jeden Fall war der Lack nicht trocken gewesen und dann hat es nur eins gegeben, es braucht Wärme. Und dann haben wir geführt. Haben wir ziemlich eingeführt im Ofen. Und dann hat es angefangen zu schmecken und räucheln. Und wir haben so einen Kartonschachtel gehabt mit so Zeitungen drin, die wir brauchen zum Anführen. Und die hat es so ein bisschen angeschmürzelt. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist das. Haben die weggenommen, gelüftet und so. Dann bin ich noch zu der anderen Nachbarin über noch etwas erledigen, wo ich zurückkomme. Eine Aufregung. Der Nils völlig aufgeregt und der Feueralarm ist abgegangen, das hat piepset und gemacht. Und es hat geräuchert und wir haben nicht gewusst, woher, was das ist. Und dann hat es in der Brandmauer, gerade neben dem Ofen, hat es einen Spalt gehabt und aus dem Spalt raus hat es geräuchert. Und dann zuerst hat man Sorge zum Lack, oder wenn es nicht überall trocken, da kann man nicht überall draufstehen und so. Und irgendwann fängt es dann an, dann geht es nicht mehr um den Lack, sondern dann geht es ums Haus. Oder? Dann fängt man mit immer drastischeren Mitteln anfangen, das Ganze anzugehen. Also da habe ich von der anderen Seite her die Wand aufgemacht. Und immer mehr das Zeug rausräumen, bis man an den Ort gekommen ist, wo es dann tatsächlich geruht hat. In der Wand rein. Nachher haben wir zusammen den Ofen rausgenommen, wo das Feuer noch drin brennt hat. Haben wir rausgestellt und die Brandmauer runtergeräumt. Bis wir an der Quelle, bis wir die Wahrheit gesehen haben. Bis wir gesehen haben, und da hat es auch brennt. Es hat wirklich, also es war verkohlt gewesen, es hat glüht. Und es hat nicht viel gebraucht. Dann hat das, hat man kein Ferienhaus mehr gehabt. Aber es ist, um das abschließen, wir sind schlussendlich so froh gewesen, ist es denn passiert, wo wir Werkzeug da hatten, Material da hatten, alles rausgeräumt war, wo wir nachher haben können, eine durchgehende Brandmauer nach den heutigen Maßstäben, mit den heutigen Sicherheitsvorstellungen nachher können mauern. Und jetzt bin ich seit neuestem auch noch Maurer geworden. So. Das erste Mal Motorschlitten gefahren, das erste Mal gemauert und verputzt. Also, da lernt man viel. Da ist etwas zuerst unsichtbar gewesen. Wir haben es nicht gesehen. Wir haben nur gemerkt, irgendetwas ist nicht in der Ordnung. Und ich möchte heute über die unsichtbare Welt reden. Nicht nur heute, sondern wir werden noch bis zum Sommer wird es insgesamt 3 Predigten geben zum Thema unsichtbare Welt. Und es hat schon mal eine gegeben, das vielleicht nicht gemerkt, aber die Andacht oder die Predigt am Karfreitag, wo es darum gegangen ist, um das Blut Jesu. Was die Bedeutung vom Blut Jesu, dort ist auch um die unsichtbare Welt gegangen. Wir sind sehr stark auf die sichtbare Welt ausgerichtet. Ganz besonders so wir in der westlichen, aufgeklärten Welt. Ich glaube nur, was ich gesehen ist, so Aussage, wo man vielfach begegnet. Nur, dass wir als Christen, wir haben noch einen anderen Bezug zu der unsichtbaren Welt. Wir haben einen Bezug zu der unsichtbaren Welt Gottes. Aber es gibt noch andere Bereiche in der unsichtbaren Welt und ich würde vor allem einfach über die unsichtbare Welt, die uns beeinflusst, möchte ich darüber lehren. Weil ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir Bescheid wissen. Dass wir Bescheid wissen, was in der unsichtbaren Welt passiert und was dort gilt für Gesetzmäßigkeiten. Es geht nicht darum, dass man nachher, weiss nicht, den Find gross machen. Nein, ich möchte heute den Find klein machen. Das heisst, ich möchte ihm den Platz geben, den er haben soll. Weil manchmal gibt es ganz viele Irrtümer und falsche Denkweisen, die uns dazu bringen, ihm Eigenschaften zuzugestehen, die er gar nicht hat. Und er erscheint gern gross. Auch wenn es nicht ist. Die unsichtbare und die sichtbare Welt, das sind wie zwei Parallelwelten, wo gleichzeitig stattfinden und miteinander einen Einfluss haben aufeinander. Und zwar ganz konkret und ganz direkt. Und zwar ist es mit, wenn wir beten, dann glauben wir ja, dass da etwas passiert, oder? Sonst würden wir nicht beten. Und das ist ein Einfluss, wo wir, oder eine Beziehung, wo wir mit Gott leben, ist in dieser unsichtbaren Welt, wo wir zum Teil drin stecken. Und dann gibt es auch den anderen Teil, den Teil vom Find. Und ich möchte einfach ganz kurz schildern, wer das überhaupt ist. Wir haben Satan und seine Dämonen, seine Helfer. Wer ist das überhaupt? Und zwar ist Satan oder Luzifer, wie er auch heisst, ist ein Erzengel gewesen. Wahrscheinlich sogar der oberste von den Erzengeln, der gerade nach Gott ist gekommen. Und eine Theorie, die ich denke, das könnte noch ziemlich so stimmen, ist das, dass der Luzifer vernommen hat, dass Gott vorhat, den Menschen zu schaffen. Den Menschen nach seinem Bild. Und dass nachher der Mensch zwischen ihm in der Hierarchie würde stehen, zwischen ihm und Gott. Und das hätte er nicht mögen verbieten. Und unsere Engel sind Wesen, die einen Auftrag haben. Die haben verschiedene Funktionen, aber ein wichtiger Auftrag, den die Engel haben, ist, Gott anzubeten. Und Gott kann man nur anbeten, wenn man einen freien Willen hat. Sonst wäre es ein Anbetungsautomat. Darum hat Gott auch die Engel ausgestattet mit einem freien Willen, wo sie aus freiem Willen freiwillig Gott anbetet. Und Luzifer hat sich aufgelehnt gegen Gott, hat rebelliert. hat wollen hoch sein, hat sich erhoben über Gott. Ich weiß nicht, wieso, wie dass er auf so eine Idee kommen konnte. Aber das hat er gemacht und ein Drittel von allen Engeln sind mit ihm nachher mit. Und er ist nachher von Gott auf die Erde geworfen worden, gestürzt worden. Also auch das ist eine gefallene Schöpfung. Eins der grossen Probleme, die wir haben, ist, dass wir prägt sind von einem dualistischen Glauben. Das heisst, von einem Gegensatzglauben, von einem Glauben von Plus- und Minuspol. So wie das Magnet da, das funktioniert auch mit negativem und positivem Strom, Spannung, die einander entgegengesetzt ist. Irgendwie, der Silvan wird euch das besser erklären wie ich. Auf jeden Fall das sind Kräfte, die einander entgegenwirken. Und weil die Kräfte im Gleichgewicht sind, bleibt das Teil da in der Luft stehen. Schweben. Wenn ich da ein bisschen das Ganze verändere, dann ist nichts mehr mit Gleichgewicht. Und wir haben so das Gefühl, dass es bei Gott und bei Satan genau so ist, dass da ein Krieg ist zwischen zwei Polen, zwischen einer positiven und einer negativen Kraft. Und wisst ihr was? Das stimmt gar nicht. Weil Luzifer kann nie ein Gegenpol sein zu Gott. Geht gar nicht. Weil Gott ist so viel grösser und so viel stärker. Das ist überhaupt kein Vergleich. Aber durch das, dass wir das glauben oder das Gefühl haben, das müsste so sein, geben wir am Luzifer, am Teufel, geben wir Eigenschaften. Unbewusst glauben wir daran, dass er alles weiss. Dass er alles kann. Dass er überall ist. Das ist er nicht. Wie sollte er auch? Wie kann er auch? Kann er gar nicht. Der Luzifer kann nur an einem Ort gleichzeitig sein. Er hat einfach einen Haufen Helfer und Helfershelfer. Und die haben irgendwie eine Kommunikation miteinander, die ziemlich effizient funktioniert. Aber der Feind ist nicht allgegenwärtig, er ist nicht allwissend und er ist nicht allmächtig. Ist er nicht. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das wissen. Darum kann man auch gewisse Sachen können wir am Feind geheim halten. Also was wir im Gebet mit dem Herrn zusammen, da kommt er nicht mit. Das ist für ihn nicht zugänglich. Er hat vieles, er ist ein sehr guter Beobachter und seine Helfer. Wahrscheinlich hat noch niemand von uns je in seiner Nähe gewesen. Luzifer selbst. Weil er hat anders Wichtiges zu tun. Wahrscheinlich. Aber mit seinen Helfer und Helfershelfer sind wir immer wieder auch konfrontiert. Oft anders, als wir uns das vorstellen. Und was er auch nicht kann, er kann nichts Neues schaffen. Er ist nicht kreativ. Die Eigenschaft hat er einfach nicht. Also kann er immer nur das nehmen, was Gott geschaffen hat und kann es verzerren, pervertieren. Darum nimmt er immer die guten Sachen und macht etwas Schlechtes daraus. Aber etwas Neues schaffen, das kann er nicht. Ein anderer Irrtum, der vielleicht auch da ist, ist, dass man das Gefühl hat, der Teufel oder Satan oder Luzifer oder so, er will den Mensch auf seine Seite ziehen. Es ist so ein Kampf um Herrschaft, dass er möchte möglichst viele Menschen auf seiner Seite haben. Und ich glaube, es gibt ja Leute, die Anhänger sind von ihm, und die glauben das, dass er sie auf seiner Seite will. Aber das ist nicht wahr. In Johannes 10, Vers 10 steht: Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Er ist nur, sein Ziel ist, den Mensch zu zerstören. Und sonst gar nichts. Den Mensch zerstören. Kaputt machen. Das ist sein Ziel. Nicht uns auf seine Seite holen. Und wenn er Leute auf seine Seite holt, dann nur, um sie zu missbrauchen für seine Zwecke. Nicht etwa, um sie zu gewinnen. Nein. Sondern, dass sie mithelfen, dass sein Ziel Zerstörung von Menschen kann passieren. Und was ganz interessant ist dass wenn wir jetzt würden in die dritte Welt gehen, oder auf Asien, auf Afrika, und wir würden die Menschen dort fragen, ob es Geister gibt, was würden sie sagen?
Ja, klar.
Yvonne, du kennst das, gell? Du warst auch schon in Afrika gewesen, in Gambia, gell? Dort ist die Geisterwelt, die ist allgegenwärtig. Das kommt niemandem in den Sinn, nicht an Geister zu glauben. Dort. Aber wir sind ja so aufgeklärt. Da bei uns. Und wisst ihr, bei uns in Europa, auch in Amerika, so in der westlichen Welt, hat der Find eine andere Strategie. In der Drittwelt, Asien und so weiter, hat er eine Strategie von Angst. Dort tritt er sehr offen auf. Und bei uns ist seine Strategie, mich gibt es gar nicht. Das ist seine Strategie. Mich gibt es nicht. Das ist nur ein Mythos. Das ist, vergessen das. Er hat seine Strategie bei uns geändert. Dass er sich nicht so spürbar zu erkennen gibt, wie in zum Beispiel in Afrika. Was völlig klar ist, dass es das gibt. Nur oft schafft es nicht, wirklich unbemerkt zu bleiben. Das ist ungefähr so die Welt der Finsternis. Und ich muss nicht das Gefühl haben, dass das sehr harmonisch zu und her geht in dieser Welt. Sondern das ist auch nicht so. Meine, das ist die finstere Welt, da glaubt einiges, wo sie untereinander auch nicht klar kommen, unbedingt. Die Nacht. Und was für mich ganz wichtig ist dass wir wissen, dass die unsichtbare Welt Gottes, dass die viel, viel stärker ist. Dass die viel wirksamer ist. Und dass die Macht von der Finsternis keine Möglichkeit hat, gegen die Macht Gottes anzukommen. Ich weiss nicht, sind das schon mal. Das finde ich so ein schönes Experiment, dass, wenn man in einer Höhle ist, im Nidelloch oder so, dann alle Lichter zu löschen und im Nidelloch, in der Höhle, dort ist wirklich dunkel. Dort ist Finsternis. Und nachher zündet man ein Zündhölzchen oder ein Kerzchen an. Und das ist unglaublich, die Wirkung. Von einem einzigen Kerzchen in absoluter Finsternis. Und wisst ihr was? Die Finsternis kann die Finsternis das Kerzchen wieder löschen?
Nein.
Und genau so ist es mit der Finsternis, finsterer Nacht von Gott. Wenn Licht kommt, Licht ist, oder Finsternis ist Abwesenheit von Licht. Und wenn Licht kommt, dann hat Finsternis keine Chance. Null. Keine Chance. Er sagt, wir löschen es wieder. Er ist wieder finster. Also das ist mir ganz wichtig, dass wir das wissen, dass es das klar ist. Weil es geht mir jetzt überhaupt nicht darum, irgendwie Angst zu machen oder dass man das Gefühl hat, oh, was ist jetzt das Schlimmes? Sondern dass wenn wir im Licht Gottes leben, dann hat der Feind keine Möglichkeiten, auf uns zuzugreifen. Wenn wir das nicht zulassen. Ich möchte euch auch noch über die Gesetzmäßigkeiten, wo die unsichtbare Welt unterworfen ist, möchte ich, dass man versteht. Und zwar in der unsichtbaren Welt gelten ganz klare Gesetze. Das sind Gesetze, wo völlig unverrückbar sind. Die müssen eingehalten werden. Wie es bei uns auch Naturgesetze gibt. Naturgesetze sind das, wo man da eben ausschaltet mit einem Magnet. Das heisst, wenn man etwas, ein Apfel, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Warum nicht? Weil es eben am Naturgesetz der Schwerkraft unterzogen ist. Wir haben auch andere Gesetze, juristische Gesetze. Wir haben hierarchische Gesetze. Und genau solche Gesetze gelten auch in der unsichtbaren Welt. Zum Beispiel. Worte haben Macht. Etwas, was ausgesprochen wird, hat eine Wirkung. Wir werden das anderes Mal, wenn es nochmal um die unsichtbare Welt geht, werden wir auch uns über Gedanken machen, über Segen, über Fluch, über Festlegungen, über ausgesprochene Worte. Und die haben Wirkung. Wenn wir etwas aussprechen, dann hat das eine Wirkung. Und darum ist es auch so wichtig, auch gerade im Zusammenhang mit Gott, dass wir im Gebet auch Sachen aussprechen. Dass wir ihn bittet darum, zu handeln in gewissen Sachen. Wir geben ihm dadurch das Recht zum Handeln. Wir haben das gehört im Psalm 8, dass er uns die Welt unter die Füße gelegt hat. Er hat uns die Herrschaft über die Welt gegeben. Die Herrschaft, die nimmt er nicht zurück. Nur, dass wir beim Sündenfall haben wir die Herrschaft haben wir delegiert. Wem haben wir sie delegiert? Am Feind. Genau, wir haben die Herrschaft am Feind delegiert. Und die gefallene Schöpfung ist unter der Herrschaft vom Feind. Was passiert jetzt aber, wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertrauen? Dann vollziehen wir einen Herrschaftswechsel. Ein Herrschaftswechsel. Wir stehen dann nachher nicht mehr auf der Seite der Finsternis, sondern auf der Seite vom Licht. Auf der Seite von Gott. Da passiert ein Herrschaftswechsel. Das heisst, dass alles, was unter unsere Füße gelegt ist, ist nicht mehr unter der Herrschaft vom Feind, sondern unter unserer Herrschaft. Wie das Gott eingesetzt hat. Und so, unter dem steht nachher alles, eigentlich ist alles ganz, ganz einfach, weil es juristisch völlig klar ist. Alles, was in meinem Herrschaftsbereich ist, habe ich auch die Macht darüber. Das ist ein Gesetz, so eine Gesetzmäßigkeit. Darum kann ich auch ein Versprechen eingehen. Ein Ehebund eingehen. Mit dem gesprochenen Wort. Darum fragen wir ja auch, willst du sowieso die da stehende Frau ehren und achten und sie annehmen als deine Frau? Ja, ich will. In unserem Gesetz gelten auch mündliche Abmachungen. Ein mündlicher Vertrag gilt. Und noch mehr gilt, also er ist weniger anfechtbar, ist der schriftliche Vertrag. Alles, was schriftlich gemacht wird, ist gültig. Das heisst, auch wenn ich jetzt einen Mietvertrag mache für meine Wohnung, ich miete eine Wohnung, durch diesen Mietvertrag ist die Wohnung nachher unter meiner Herrschaft. Darum ist es gut, einen Mietvertrag auch wirklich zu unterschreiben. Weil das gilt in der sichtbaren Welt, aber das gilt auch in der unsichtbaren Welt. Und dann ist die Wohnung unter meiner Herrschaft. Oder auch wenn ich ein Grundstück kaufe, wir sind da auf dem Grundstück, das gehört der Heilsarmee. Ich habe von der Heilsarmee Autorität über das Chor bekommen, schriftlich. Und somit habe ich auch handlungsfähig da auf diesem Gebiet. Ist unter meiner unter der Herrschaft vom Chorleitungsrat. Also da habe ich zu sagen. Da haben wir zu sagen, auch was in der unsichtbaren Welt geht. Darum dürfen wir dort auch handeln. Auch Ritual haben Macht. Zeichenhandlungen, sagt man dem auch, wird von uns relativ wenig genutzt. Aber im Alten Testament haben wir sehr viele so Zeichenhandlungen gehabt. Auch im Tempel und so weiter. Und wir haben auch diese Zeichenhandlungen in der Taufe, im Abendmahl und so weiter. Wo auch eine Bedeutung haben, für die sichtbare und vor allem auch für die sichtbare Welt. Das sind alles auch Autoritätsstrukturen. Und jetzt, das geht vor allem in der Autorität geht's um Verantwortung, um Handlungsfähigkeit und um Schutz. Und darum ist es auch ganz wichtig, dass wir sehen, ich habe Autorität in meinem Leben. Also in meinem Leben bin ich handlungsfähig und handlungsberechtigt. Also da darf niemand in mein Leben hineinpfuschen oder mir Sachen sagen, was ich zu tun habe. Sondern ich bin immer, habe ich Autorität über mein eigenes persönliches Leben. Und das geht so weit, dass man nicht kann sagen, ja, es ist halt so passiert. Es ist halt so gekommen. Alles, was ich mache, kann ich auch wollen machen. Alles, was ich mache, ist in meinem Autoritätsbereich, in meiner Verantwortung. Mein Besitz steht unter meiner Autorität, das ist auch so eine Gesetzmäßigkeit. Und jetzt kommen die Sachen, die vielleicht die einen nicht so gerne hören, aber wenn man es versteht, ist es sehr gut. Der Mann steht über der Frau. Der Mann ist der Frau übergeordnet. Und zwar hat das mit Verantwortung und Schutz zu tun. Auch in der unsichtbaren Welt. Und hat nichts mit Unterdrückung zu tun oder mit weniger Wert zu tun, sondern hat einfach mit der Hierarchiestruktur, die gilt in der unsichtbaren Welt. Die Eltern haben Autorität über die Kinder. Die Kinder stehen unter der Autorität der Eltern. Und was ich dort auch kann sagen, zum Beispiel bei der Adoption. Was ist denn dort? Da ist ein Adoptionsvertrag, oder? Der ist unterschrieben. Und somit ist euer Kind, Luana, ist unter eurer Autorität. Sie ist eingeordnet in die Autoritätsstruktur. Das ist noch wichtig zu wissen. Also kann niemand von außen kommen und euch da strittig machen, weil das ist und das gilt. Die Gemeindeleitung, der Chorleitungsrat, steht über dem Chor. Das ist eine Autoritätsstruktur, die untergeordnet ist. Oder über- und untergeordnet. Die Regierung steht über dem Volk. Und das hat mich so schön gedacht, wir haben in der Allianzgebetswoche ein Gebet gehabt für die Region, wo? Im Gemeinderatssaal. Wir haben im Gemeinderatssaal ein Gebetsabend gehabt. Für die Region. Und einer von den Gemeinderäten war noch dabei gewesen und hat sogar noch mitgebetet. Und ich glaube, es ist nicht vielen wirklich bewusst gewesen, was das bedeutet. Wenn man die Autoritätsstrukturen anschaut, die gelten, auch in der unsichtbaren Welt, dann hat das Gebet im Gemeinderatssaal, für die Region, für die Gemeinde, hat eine grössere Bedeutung und eine grössere Kraft, als wenn ein Mensch sicher für reinig betet irgendwo. Entschuldigung. Ja. Hätte auch jemand können sein von der Burg. So steht auch ein Firmenchef über seinen Angestellten. Auch in dieser Autoritätsstruktur. Und das sind überall sind die Hierarchien und auch die Besitzverhältnisse und die gelten in der sichtbaren wie auch in der unsichtbaren Welt. Also darf man auch wirklich die Autoritätsstrukturen, die darf man, wie soll ich sagen, die darf man auch nutzen. Aber zuerst muss man sie kennen. Wenn man sie kennt, kann man sie nutzen. Also das heisst, wenn man in eine Wohnung einzieht, neu in eine Wohnung einzieht, dann gibt es da oft auch Hinterlassenschaft, auch im geistlichen Bereich. Da gibt es Leute, die drin gewohnt haben, die haben vielleicht Sachen gemacht, die nicht so toll sind. Und dann kann man auch im Namen Jesu, kann man das in die Ordnung bringen. Oder wenn ich als Vater fortgegangen, für eine gewisse Zeit, für eine Woche auf Norwegen oder so, dann kann ich meiner Frau die Autorität delegieren, bis ich wieder zurückkomme. Kann ich auch. Ich weiß, es gibt auch Leute, die das auch machen und die auch merken, dass da ist ein Unterschied, da ist auch die andere Autorität von der Mutter nachher da, wenn der Vater die Autorität delegiert hat. Es funktioniert halt einfach, weil es Gesetzmäßigkeiten sind, die gelten. Wir werden später noch mehr hören über die Autoritätsstrukturen, über das, was damit zusammenhängt. Auch wenn wir Wort, wo Macht haben, oder? Es gibt Leute, praktisch den ganzen Tag, die in der Wirtschaft draußen sind, die kennen das. Leute, die den ganzen Tag immer wieder Gott bittet, dass er sie verdammen soll. Kennen Sie das? So die Fluchwörter, die immer wieder kommen. Und das, die haben Macht, die haben Wirkung. Und ich habe letztens in einem Heft gelesen, ich weiß nicht genau welches, ich habe es nehmen können, wo so geforscht ist, es ist gegangen um die 10 Gebote und auch ums Fluchen. Und das ist eine säkulare Geschichte und sie haben gesagt, also Fluchen ist etwas, wo wichtig ist, weil es ein gewisses Dampfablauf ist, aber sie raten sehr davon ab, Fluchwörter zu brauchen, die Negatives über einen selber aussagen. Also, das ist etwas, was man nicht unbedingt machen sollte, weil Worte haben Macht. Ich möchte euch noch ein Buch empfehlen, wenn euch das interessiert. Und ich habe mal gesagt, das ist ein Buch, das gehört in die Bibliothek von jedem Gemeindeleiter, Choroffizier und so weiter. Das ist das Buch "Ich gebe euch Vollmacht" von Charles Kraft. Unsere Autorität im Namen Jesu. Aus dem Asaph Verlag ist das, was ich euch erzählt habe, drin und noch viel, viel mehr. Zum Verständnis, was da alles geht und vor allem, was wir für Möglichkeiten, was wir für Recht haben, im Namen Jesu, wenn wir im Namen Jesu unterwegs sind. Als seine Botschafter in seinem Reich können wir Unglaubliches bewirken. Und noch eine kurze Geschichte. Es hat eine Frau gegeben, die war ziemlich stark, ziemlich tief im Okkultismus drin gewesen. Und die hat so eine Gabe gehabt. Die hat wie die Aura der Menschen gesehen. So die geistliche Kraft gesehen der Menschen. Und die hat genau gesehen, wenn ein Christ vorbeiläuft. Und sie hat sich bekehrt, dann ist Christ geworden. Und sie hat gesagt, weißt du, ich habe genau gesehen, wer Christ ist und wer nicht. Weil die haben eine unglaubliche geistliche Kraft ausgestrahlt. Nur wir haben von denen keine Angst gehabt. Weil wir gewusst haben, die haben keine Ahnung davon. Und die wissen überhaupt nicht, wie sie damit umgehen sollen. Wir haben eine ganz eine grosse geistliche Kraft durch Jesus, die in uns stark ist. Und je mehr wir lernen, das zu verstehen, können wir es auch so nutzen, im Reich Gottes, das Reich Gottes gebaut werden kann. Mir ist bewusst, dass das viele Fragen aufwirft und so. Und ihr dürft gerne auch auf mich zukommen und mir Fragen stellen und das, was ich kann beantworten, würde ich gerne beantworten. Auch wenn ich merke, das sind Sachen, dann muss ich jetzt ein bisschen genauer wissen. Und da habe ich Sachen schon erlebt, die so schwierig sind. Dann kommen wir zu mir und ich würde euch versuchen, da Antworten zu geben. Ich möchte, dass wir zum Schluss nochmal das Lied singen. Hab Dank von Herzen her. Hab Dank, du Heiliger. Denn du gabst Jesus, deinen Sohn. In ihm spricht der Schwache, ich bin stark. Und der Arme, ich bin reich. Denn was ihr getan, ist mein. Hab Dank von Herzen her. Hab Dank, du Heiliger, hab Dank, denn du gabst Jesus, deinen Sohn. Hab Dank von Herzen her, hab Dank, du Heiliger, hab Dank, denn du gabst Jesus deinen Sohn. In ihm spricht der Schwache, ich bin stark, und der Arme, ich bin